Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Das Feature.
Raus aus der Kohle. Die Finanzindustrie entdeckt den Klimaschutz. Von Manuel Walz.
Okay, also wir fangen ganz einfach an mit der Bruder Jakob Melodie. Das kriegen ja viele. Fossil fuels are dirty business. Fossil fuels are dirty business. Can't you see? EIB. Make a great transition. That is not a mission.
Am Rande des Tiergartens in Berlin, unweit des Potsdamer Platzes, hat sich eine kleine Gruppe versammelt. Ein paar Menschen, die meisten jung, ausgerüstet mit Plakaten, einem Transparent und einem Lautsprecher.
Genau. Applaus, Applaus. Und zwar beschäftigt sich Regine mit der Finanzierung von Energieprojekten und insbesondere mit öffentlichen multilateralen Banken wie der EIB. Regine, cool, dass du da bist.
Hier, wo das Grüppchen steht, hat die EIB, die Europäische Investitionsbank, ihre deutsche Vertretung.
Hallo und danke, dass ihr zu so einem obskuren Thema wie der Europäischen Investitionsbank hierher gekommen seid. Ich meine, vielleicht dachtet ihr auch, ihr seid gekommen, weil es um Klimaschutz geht, aber das ist halt heute, geht es zusammen. Und ich dachte, vielleicht macht es Sinn, noch mal kurz was zu sagen, so ein bisschen als Hintergrund. Was ist eigentlich die EIB?
Die EIB ist eine öffentliche Bank. Ihre Anteilseigner sind die Staaten der Europäischen Union. Sie vergibt Kredite, um die wirtschaftliche Entwicklung zu beeinflussen, betreibt also Wirtschaftspolitik und hat damit erheblichen Einfluss. 2018 hat sie Darlehen von fast 60 Milliarden Euro vergeben, in etwa so viel wie die Weltbank und rund 15 Milliarden weniger als die Kreditanstalt für Wiederaufbau, KfW. Was die Demonstranten wollen, steht auf ihrem Transparent. Fossil Free EIB. Die Europäische Investitionsbank soll keine Projekte mit fossilen Energieträgern mehr fördern.
Und man hat fast das Gefühl, sie hat ihren Kritikern zugehört, weil sie nämlich zum Beispiel sowas sagt wie: Energiesicherheit kann man am besten damit erreichen, indem man weniger Energie verbraucht. Das ist sowas, was natürlich NGOs immer gesagt haben, auf diese Frage von: Wir brauchen Gas für die Energiesicherheit. Wir brauchen vor allem weniger Energieverbrauch. Und sie will das erreichen, indem sie vor allem Energieeffizienz, erneuerbare Energiequellen, innovative Klimaschutztechnologien und nachhaltige Infrastruktur finanzieren will. Das ist der Bereich, wo sie reingehen will.
Die EIB auf dem Weg zur Klimabank. Das klingt gut, ist aber kompliziert. Große Projekte wie beispielsweise der südliche Gaskorridor, eine Pipeline, die Erdgas von Aserbaidschan nach Europa bringen soll, sind auf die Finanzierung durch die Europäische Union angewiesen. Die EU-Kommission hat das Projekt auf die Liste der Vorhaben von gemeinsamem Interesse gesetzt. Und die EIB hat im vergangenen Jahr 700 Millionen Euro dafür genehmigt. Nun aber hat die Bank einen Entwurf für neue Richtlinien vorgelegt, der ihr die Finanzierung solcher Projekte künftig verbieten würde. Da aber die Bundesregierung selbst Gasprojekte plant, unterstützt sie diese neuen Richtlinien nicht. Das ist der Anlass für die Protestaktion, die später noch vor dem nahen Finanzministerium fortgesetzt werden soll. Kapitalgeber haben erhebliche Macht. Auch von ihrem Verhalten hängt die Entwicklung der Märkte und Unternehmen ab. Und diese Macht wollen politische Aktivisten zunehmend für den Umwelt- und Klimaschutz nutzen. Auch Gerhard Schick. Der Finanzexperte hat sein Bundestagsmandat für die Grünen niedergelegt und 2018 die Bürgerbewegung Finanzwende gegründet. Ein Ziel der Organisation: die ökologische Finanzwende.
Viele Renditen, die heute erzielt werden, haben etwas damit zu tun, dass eben Bodenschätze ausgebeutet werden und Emissionen nicht eingepreist werden. Und für mich ist eben eine grüne Finanzwende eine, in der sichergestellt wird, dass auch die Risiken wirklich von denen getragen werden, die auch die Rendite haben.
Klassischerweise handeln Akteure am Finanzmarkt nach drei Kriterien: Rendite, Liquidität und Sicherheit. Zunehmend kommt aber noch ein viertes Kriterium hinzu: Environmental and Social Government. ESG steht für ein Investment, das umwelt- und klimaverträglich ist und hohe soziale Standards einhält.
Die Realität ist immer noch: sehr viel Geld steckt in Kohle, Gas und Öl, Atom und anderen schmutzigen Geschichten. Das Kurzfristdenken ist immer noch präsent, aber ein Umdenken hat stattgefunden und erste Unternehmen fangen an, ihr Portfolio systematisch danach zu analysieren, haben sich Ausstiegsszenarien überlegt für ihre Kohleinvestments. Und das ist der Einstieg in eine Veränderung, die, wenn sie jetzt systematisch betrieben wird, etwas verändern kann, auch in der realen Wirtschaft. Aber so weit sind wir noch nicht.
Mehr Kapital aus schmutzigen Anlagen abziehen und nach ökologisch-sozialen Standards investieren. Initiativen, die das fordern, verstehen sich als Teil der Divestment-Bewegung. Welche Wirkung kann sie entfalten? Entstanden ist diese politische Bewegung Ende der 1960er Jahre in den USA, erklärt Agnes Fessler. Sie forschte an der Friedrich-Schiller-Universität Jena zu diesem Thema.
Und die Idee von Divestment ist noch ein bisschen älter. Ausschluss von Investitionen aufgrund von sozialen, ethischen Überlegungen. So, das kommt sogar schon aus religiösen Überlegungen heraus, Überzeugungen heraus. Das findet sich eigentlich in allen Religionen.
Während es beim religiösen Divestment meist um ethische Fragen geht, den Ausschluss von Anlagen in Pornounternehmen, Tabakfirmen oder Brauereien beispielsweise, entstand an Universitäten in den USA das politische Divestment. Zuerst gegen den Vietnamkrieg und später dann gegen das Apartheid-Regime in Südafrika.
Seit Anfang der 70er Jahre wurden dort die Universitäten so eine Art Zentrum von dem Protest und auch dieser begleitenden Divestment-Bewegung mit dem Ziel, dass diese universitären Stiftungsfonds, die sich ja speisen aus Studiengebühren und die in den USA ja auch in diesem System enorme Vermögen verwalten, also die Universitäten wie Stanford, Harvard, also in Milliardenhöhe, dass die eben ihre Gelder abziehen aus den Unternehmen, die irgendwie in Südafrika im Regime wirtschaftlich engagiert sind, die davon profitieren.
Der bedeutendste Erfolg dürfte damals dann auch gewesen sein, dass die beiden größten öffentlichen Pensionsfonds von Kalifornien und New York sich schließlich dem Divestment anschlossen.
Bei Südafrika, da wird die Wirkung, also dort wird schon bemerkt in der Literatur, dass halt ja letztendlich das Land die Zahlungsunfähigkeit erklärt hat 1985 und dass auch dadurch kam, dass es immer mehr von den internationalen Kreditmärkten abgeschlossen war. Und da wird dieser Divestment-Bewegung eine gewisse Wirkung zugeschrieben, aber natürlich ist das schwer zu messen.
Heute wird Divestment vor allem im Kampf für den Klimaschutz eingesetzt. Der US-amerikanische Autor und Aktivist Bill McKibben gründete 2007 die NGO 350.org, die inzwischen viele internationale Ableger hat. Die Kundgebung am Tiergarten in Berlin hat der deutsche Ableger organisiert. Im Fokus dieser Aktivisten vor allem öffentliche Anleger wie Bund und Länder. Mirko Voigt sitzt in einem Büro der Berliner Senatsverwaltung. Vor sich mehrere Bildschirme, auf denen Tabellen und Grafiken zu sehen sind. Es geht um Geld, um viel Geld. Wie alle Bundesländer hat auch Berlin Rücklagen für die Pensionen seiner Beamten. 1,2 Milliarden sind das derzeit. Bis 2017 wurde dieses Geld schlicht nach dem Eurostoxx 50 angelegt, erinnert sich Mirko Voigt, der für diese Rücklagen zuständig ist.
Die Enquete-Kommission Neue Energie für Berlin, die haben ja damals die Empfehlung abgegeben im Zuge der Neuorientierung der energiewirtschaftlichen Ziele der Stadt, haben die gesagt, dass die bestehenden Finanzinvestitionen in Unternehmen, deren Geschäftsmodell den Zielen der Klimaneutralität zuwiderlaufen, zu beenden sind.
Die Anlageform entsprach nicht der Empfehlung. Deshalb hat sich Berlin einen eigenen Fonds entwickeln lassen, der neben der Rendite, der Liquidität und der Sicherheit auch die ESG-Kriterien berücksichtigte. Die Vorgabe war, es darf kein Unternehmen vertreten sein, das sein Geld mit fossilen Energien verdient. Ausgeschlossen ebenfalls Atomkraftwerke und Kriegswaffenproduktion. Und es sollten hohe soziale Standards eingehalten werden. Heraus kam der Nachhaltigkeitsindex BENEX.
Und dieser Index, der wird veröffentlicht und berechnet von Solectiv. Und man kann eigentlich jeden Tag da reingehen und sehen, wo der Index steht. Man kann auch die Zusammensetzung des Index sehen. Die ist frei öffentlich. Und hier sieht man dann die einzelnen Unternehmen, die im Index enthalten sind und auch das Gewicht.
50 Unternehmen sind das, aus möglichst vielen Branchen, um das Risiko zu streuen. In den jeweiligen Branchen sollten immer nur die besten Unternehmen in Sachen Nachhaltigkeit vertreten sein. Das wird jedes Jahr überprüft.
Da werden wir oft gefragt, ihr wollt nachhaltig sein, warum sind Autounternehmen drin? Und wir sagen, dass wir fossile Brennstoffunternehmen, also Unternehmen, die Energie auf der Basis fossiler Brennstoffe gewinnen und fossile Brennstoffe abbauen, ausschließen, nicht aber Unternehmen, die produzieren auf der Basis von der Verwendung fossiler Brennstoffunternehmen. Ne? Aber wir haben natürlich diesen ESG-Ansatz und sagen, Autobranche haben wir nicht ausgeschlossen, wir nehmen aber die Besten. Ja? Also die, die möglicherweise in der Entwicklung E-Auto und CO2-reduzierte Emissionen Vorreiter sind.
Bisher ist man im Land Berlin gut mit diesem Kurs gefahren. Weil der BeNeX im Vergleich zu anderen Aktienindizes stärker zugelegt hat, spricht man von einer Outperformance.
So, jetzt zeige ich Ihnen mal.
Mirko Voigt öffnet eine neue Grafik und zeigt auf die verschiedenen Kurven.
Und dann sieht man hier die Entwicklung. Grün ist der Nachhaltigkeitsindex und rot der Eurostoxx 50. Und die Differenz ist halt die Outperformance. Und jetzt ist es so, dass wir momentan einen halben Prozentpunkt drüber liegen. Und wir haben ein Backtesting gemacht seit 16. Juli 2013 und da sieht man im Langfrist-Szenario hat es sich eben deutlich besser bewegt. Aktuell 173 zu 153, das sind halt diese 22-20% Outperformance gegenüber dem Eurostoxx 50.
Mittlerweile hat das Land Schleswig-Holstein den BeNeX übernommen. Andere Länder wie Baden-Württemberg, Hessen oder Brandenburg arbeiten noch an einem eigenen Index. Das Land Berlin lässt die Aktien, die es über den Fonds kauft, von der Bundesbank verwalten. Das hat den Vorteil, dass es kostenlos ist. Allerdings darf sich die Bundesbank nicht in die Unternehmen einmischen. Wenn eine Firma also nicht mehr den Kriterien entspricht, dann wird nicht versucht, Einfluss zu nehmen, sondern die Aktien werden verkauft. Gerade hat eine Studie der Uni Zürich festgestellt, dass die Wirkung dieses Divestments kaum zu messen sei und einen nur sehr geringen, wenn nicht gar vernachlässigbaren Effekt auf Unternehmensstrategien habe. Uniper wäre ein solches Unternehmen. Es ist 2016 durch Abspaltung der Energieerzeugungssparte von E.ON entstanden. Der große Stromerzeuger hat sich eine Nachhaltigkeitsstrategie gegeben und betreibt zahlreiche Wasser- und Gaskraftwerke. Aber genauso Kraftwerke, die mit Steinkohle und Braunkohle betrieben werden. Auch Atomenergie gehört dazu. Udo Giegerich ist bei Uniper für Finanzen und Investoren zuständig.
Ja, in erster Linie müssen wir auch mal nachhaltig Geld verdienen mit unserem Geschäft.
Und das bedeutet auch, dass demnächst ein neues Kohlekraftwerk bei Hamburg ans Netz gehen wird. Udo Giegerich ist mit den Investoren ständig im Austausch. Auch hier wird die Nachhaltigkeitsstrategie immer mehr nachgefragt. Ein langjähriger Investor wird demnächst seine Anteile verkaufen, weil Uniper mehr als 10 Gigawatt aus Kohle produziert. Giegerich bedauert das, kann aber weiterhin auf die anderen Anleger setzen.
Ich werde jetzt nicht wegen einem Investor ein Kohlekraftwerk abschalten, das für die Security of Supply in Deutschland essentiell ist, weil ich mir dann ja im Zweifel andere Themen mit der deutschen Politik aufmache.
Gas, Gas, keep it in the ground. Ihr Diego Foster Free, keep it in the ground.
In Berlin wollen die Aktivisten den Druck auf die deutsche Politik verstärken. Letztlich wollen sie sogar erreichen, dass sich der Finanzmarkt von den Fossilen abwendet. Dass die Wirkung ihres Engagements nur sehr schwer zu messen ist, das wissen die Demonstranten am Berliner Tiergarten, wie Kirsten Krüger von Fossil Free Berlin.
Es geht erstmal darum, große Geldströme in Augenschein zu nehmen. Und es steckt einfach unglaublich viel Kapital generell in Aktien. Natürlich ist die Idee, über Bande zu spielen, einfach weil man damit auf der einen Seite recht sanft schieben kann und Anreize setzen kann, aber auf der anderen Seite das Bewusstsein bei den Menschen wecken kann, dass das Geld auch ein Thema beim Thema Nachhaltigkeit ist.
Anders als beispielsweise Ende Gelände, die Tagebaue und Kohlebahnen besetzen, oder Extinction Rebellion, die Straßen und Brücken in großen Städten rund um den Globus blockieren, ist die Idee des Divestments auch für Bürger anschlussfähig, die diese Art des zivilen Ungehorsams nicht unterstützen, aber trotzdem etwas für den Klimaschutz tun wollen. Heiner Lemp aus Tübingen war Arzt und ist heute Pensionär. Ende der 1970er Jahre hat er längere Zeit in Afrika gearbeitet. Zurück in Deutschland hat er sich in der Anti-Apartheid-Bewegung engagiert. Bald blieb das erste Mal Geld von seinem Einkommen übrig, das er anlegen wollte. Das südafrikanische Regime sollte aber nicht davon profitieren.
Damit war ich so weit, dass ich mich damit befasst habe, dass bei einer Geldanlage außer den drei klassischen Kriterien Rentabilität, Sicherheit, Liquidität ein viertes Kriterium dazukommen kann oder aus meiner Sicht muss. Welche Auswirkungen hat meine Geldanlage politisch, sozial, wie auch immer?
Heiner Lemp engagierte sich bei der Ökobank und wurde Delegierter für die Genossenschaft. Die Bank wollte mit ihrer Geldpolitik eine alternative Ökonomie und die Friedensarbeit unterstützen. Zweimal hat Investor Lemp bisher Verluste gemacht. Einmal mit der TAZ Nordrhein-Westfalen, die nach 4 Jahren wieder eingestellt werden musste.
Dann bei der Ökobank selber, das war ich am schmerzhaftesten. Die Ökobank war ja auch Genossenschaftsbank, die dann in Schieflage geraten ist. Und deswegen ist die Ökobank ja dann zunächst von dem Rettungsfonds sozusagen übernommen worden. Aber die Genossenschaftsanteile sind dann auch auf 2/3 oder so gekürzt worden.
Die Pleite von Lehman Brothers und die darauf folgende Finanzkrise gingen allerdings spurlos an ihm vorbei. Im Großen und Ganzen ist er deshalb auch sehr zufrieden mit seinen Anlagen. Er versucht, das Risiko zu streuen, hält Anteile am Fonds der GLS-Gemeinschaftsbank und investiert in Projekte direkt vor seiner Haustür, in den Tübinger Bioladen und ein Hausprojekt.
Jetzt ist ein Hausprojekt ja nichts Produktives. Ich kann aber auch in ein produktives Projekt gehen, wenn mich über ein Crowdfunding, wenn mich ein Projekt auch ökologisch, ethisch überzeugt. Die können arbeiten, weil ich ihnen Kapital gebe. Und dann denke ich, ist es in gewisser Weise durchaus auch fair, dass ich an dem wirtschaftlichen Erfolg dann auch beteiligt bin. Ich übernehme natürlich auch das Risiko. Wenn das nicht funktioniert, dann ist mein Geld entweder weg oder ich kriege zumindest keine Zinsen oder ich kriege weniger wieder raus.
Bei der Bundesregierung ist man da scheinbar noch nicht so weit, kritisiert Gerhard Schick. Die politischen Ziele und das Anlageverhalten des Bundes widersprechen sich.
Das ist ja fast schizophren. Auf der einen Seite hat die Bundesregierung Klimaziele und sagt, wir wollen uns an den Pariser Zielen ausrichten. Die Bundeskanzlerin spricht von einer kohlenstofffreien Wirtschaft. Und auf der anderen Seite, in der Geldanlage des Bundes, findet bisher keinerlei Berücksichtigung von ökologischen oder Klimazielen oder Nachhaltigkeitszielen statt, sondern es wird nur auf Rendite und Liquidität und so geschaut.
Und das sei zudem sehr riskant, so Schick. Denn die sogenannte Carbon-Bubble, die Kohlenstoffblase, drohe zu platzen. Will die Weltgemeinschaft die Klimaziele erreichen, dann muss sehr viel Kohle, Öl und Gas im Boden bleiben. In vielen Energieunternehmen sind diese Vorräte aber schon im Aktienkurs eingepreist. Eine Finanzblase, die irgendwann platzen könnte. Einen ersten Schritt hat die Bundesregierung jetzt allerdings getan. Ein Sustainable Finance Beirat wurde berufen. Der soll den Finanzstandort Deutschland auf Nachhaltigkeit trimmen. Andere Länder sind aber schon wesentlich weiter.
In Deutschland hat man das Thema völlig verschlafen unter Wolfgang Schäuble. Es gab da eine Borniertheit, dieses Thema auszublenden. Das muss man schon suchen in dieser Form. Das ging so weit, dass das Finanzministerium unter Wolfgang Schäuble, als es die G20-Präsidentschaft von China übernommen hat, hektisch Expertise zusammensuchen musste, weil da gab es eine Arbeitsgruppe zu Green Finance, die die Chinesen gestartet hatten und wo in Deutschland man im Finanzministerium gar nicht, man wusste, was man damit anfangen sollte. Also das Finanzministerium in Berlin hat aus Peking Ökologie am Finanzmarkt sozusagen gelernt.
Der Beirat soll das nun ändern. Auch Gerhard Schick arbeitet dort mit. Ziel ist es, der Bundesregierung konkrete Handlungsempfehlungen auch für Gesetzesänderungen zu geben.
Und ich glaube, es ist dringend notwendig. Das Thema hat eine enorme Bedeutung für die Erreichung der Klimaziele, aber auch für den Erfolg der Finanzbranche in Deutschland. Wenn man an so wichtigen Zukunftsthemen vorbeigeht, dann riskiert man ja, dass das nochmal passiert, was wir in der Finanzkrise 2008, 2009 beobachten konnten. Dass nämlich deutsche Banken die waren, die immer als letztes gemerkt haben, wo die faulen Eier im Portfolio sind und Milliarden an Verlusten angehäuft haben.
Eine Kernidee ist, ESG-Kriterien in die Bilanzierung der Unternehmen mit aufzunehmen. Aktiengesellschaften haben klare Vorschriften, wie sie wichtige Kennzahlen wie Umsatz und Gewinn ausweisen. Für die Klima- und Umweltbilanz eines Unternehmens gibt es das bisher nicht. Und das macht es für einen Investor schwer zu vergleichen, wenn er sein Investment daran ausrichten will. Wenn unsere Welt 3 bis 5 Grad heißer wird, ist sie nicht mehr versicherbar, sagt Thomas Buberl, Vorstand beim französischen Versicherungskonzern AXA. Vielleicht eine Erklärung dafür, warum es gerade Versicherungen sind, die beim Divestment mit vorn liegen. Auch die Allianz hat seit 2015 eine Divestment-Strategie. Die Idee, so Thomas Liesch, Nachhaltigkeits- und Klimaexperte beim börsennotierten Versicherungsriesen, ist es, nur in Unternehmen zu investieren, die bereit sind für die Transformation in eine kohlenstofffreie Wirtschaft.
Das heißt, unser Investmentportfolio soll ja Unternehmen am Ende drin haben, die dieses Problem sehen. Das heißt, dieses Geschäftsmodell anpassen und umstellen, die ihre Produkte ändern und so weiter und so fort. Und dadurch sehen wir für uns natürlich auch das als eine gewisse Risikominimierung, dadurch, dass wir sagen, das ist unser langfristiges Ambitionsniveau. Wir wollen ein 1,5 Grad kompatibles Investmentportfolio haben und dafür wollen wir, dass die Unternehmen in unserem Portfolio sich auf die Reise machen.
Das Regelwerk wurde gemeinsam mit NGOs erarbeitet. Es schließt heute Unternehmen aus, die 30% oder mehr ihres Umsatzes mit Kohle machen oder in neue Kohlekraftwerke investieren. Schritt für Schritt wird das verschärft. 2050 soll das Investmentportfolio eine Netto-Null in den CO2-Emissionen haben.
Und wenn wir eben bei den Unternehmen sehen, dass dort gewisse Risiken nach unserem Ermessen nicht ausreichend adressiert sind oder auch gewisse Chancen auch nicht realisiert werden, Stichwort eben die Transformation zu der Low-Carbon Economy, wie es so schön heißt, dann sprechen wir mit den Unternehmen.
Engagement heißt dieser Ansatz. Anders als das Land Berlin mischt sich die Allianz also ein. Thomas Liesch nennt ein Beispiel.
Wir hatten einen Dialog begonnen mit einem Metallproduzenten aus einem Schwellenland, bei dem es zum Thema Schadstoffemissionen, Treibhausgasemissionen und Betriebssicherheit gewisse Mängel gab. Und beim Thema Klimawandel und Treibhausgase sahen wir bei diesem spezifischen Metallproduzenten relativ wenig Offenheit, das Problem anzuerkennen oder auch überhaupt jenseits von gesetzlichen Anforderungen tätig zu werden. Und jetzt könnte man natürlich sagen, okay, dann lassen wir es dabei und wir ziehen unser Geld ab. Und wir haben gesagt, nein, das machen wir nicht. Wir bleiben dabei, wir bleiben dran.
Die Allianz, so berichtet Liesch, habe dann immer wieder Briefe geschrieben und das Unternehmen kontaktiert, um sich darüber auszutauschen. Auch um zu zeigen, dass es Vorteile daraus ziehen würde.
Denn das Unternehmen produziert Metalle, die beispielsweise für die Elektromobilität relevant sind. Das heißt, eigentlich hat es ein genuines Interesse daran, dass der Strukturwandel vorankommt. Aber um glaubwürdig zu sein, muss es natürlich auch selber Treibhausgasemissionen reduzieren.
Nach langem Hin und Her gab es vor wenigen Wochen wieder ein Treffen.
Diesmal waren ein Dutzend Direktoren von deren Seite da. Und die haben mitgebracht ein klares Bekenntnis, dass man sich nun internationalen Best Practices verschreibt, dass man sich den aktuellen Standards auch beim Reporting verschreibt zu Nachhaltigkeitsthemen, dass es jetzt ein Nachhaltigkeitskomitee auf Vorstandsebene gibt und so weiter und so fort.
Das sei ein Paradebeispiel, so Thomas Liesch. So laufe es nicht immer. Finanzkonzerne setzen aber nicht nur Unternehmen unter Druck, an denen sie Anteile halten, auch die Politik drängen sie. Im Vorfeld des Klimagipfels in New York im September beispielsweise gab es 2 große Appelle. Einen der Asset Owner Alliance, das sind internationale Versicherer und Pensionsfonds, die 2,4 Billionen US-Dollar verwalten, mit dabei die Allianz. Sie fordern von Politik und Finanzbranche, stärker am Ziel einer kohlenstofffreien Wirtschaft bis 2050 zu arbeiten. Ein weiterer Appell kam von 515 Großinvestoren mit einem Kapital von 35 Billionen Dollar. Auch hier war neben deutschen Banken die Allianz dabei. Ihre Botschaft: Die Klimaziele von Paris reichten nicht aus, um mögliche negative wirtschaftliche Folgen des Klimawandels zu verhindern. Einerseits birgt der Klimawandel für die Investoren enorme Risiken, andererseits stecken im Umbau der Wirtschaft riesige Chancen.
Ziel von der Transformation muss ja sein, dass sie finanziert wird. Sie muss abgesichert werden über Versicherungen und sie muss Kapital bekommen von Banken und von institutionellen Investoren.
Und da will man natürlich mitverdienen. Um Risiken zu minimieren, fordern die Konzerne klare politische Rahmenbedingungen. Die Hinwendung zu Unternehmen, die für die kohlenfreie Wirtschaft stehen, spürt man auch bei den großen deutschen Energieunternehmen. Das bestätigt Markus Hennef. Er ist Sprecher der STEAG, einem Energieversorger aus Essen, der Steinkohlekraftwerke im Ruhrgebiet und im Saarland betreibt.
Wir sehen natürlich, dass bestimmte Partner, mit denen wir früher in früheren Jahren erfolgreich und lange zusammengearbeitet haben, von STEAG abwenden, weil sie einfach aufgrund der Anlagevorschriften kein Geld mehr in ein Unternehmen investieren können, dürfen, was anscheinend im Schwerpunkt mit Kohleverstromung zu tun hat.
Welche Effekte das auf das Unternehmen hat, ist schwer zu ermitteln. Fest steht aber, die STEAG gibt zur Finanzierung des laufenden Geschäfts Schuldscheine aus und sie muss ihre Kraftwerke versichern. Wenn das, wie üblich, als Ausschreibung gemacht wird, dann können Banken und Versicherungen Gebote, beispielsweise für die Haftpflichtversicherung eines Kraftwerks, abgeben. Je weniger Versicherungen sich daran beteiligen, umso weniger Wettbewerb gibt es. Umso teurer wird tendenziell diese Versicherung und damit auch der Betrieb des Kraftwerks. Markus Hennef weist aber darauf hin, dass die STEAG heute 75% weniger CO2 ausstößt als noch in den 1990er Jahren. Es werde keine neuen Kohleaktivitäten mehr geben, stattdessen sollen Windräder gebaut werden.
Die strategische Neuausrichtung von STEAG hat natürlich damit zu tun, dass die Energieerzeugung, die Projekte, die wir da realisieren wollen, unsere Klimabilanz weiter verbessern.
Viele Punkte beeinflussen die Strategie der Energieunternehmen. Der Marktpreis für Strom ist auf jeden Fall eine wichtige Größe. Strom aus Steinkohle rechnet sich immer weniger. Braunkohle dagegen ist nach wie vor rentabel. Sie verursacht allerdings einen wesentlich höheren CO2-Ausstoß. Die Betreiber der Braunkohlekraftwerke wollen sich nicht äußern, wie sie zum Thema Divestment stehen. RWE teilt schriftlich mit, man habe erst kürzlich eine Kreditlinie am Markt platziert, die deutlich überzeichnet gewesen sei. Auch habe kein Gesellschafter angekündigt, auszusteigen, auch kein Versicherer, auch nicht die Allianz. Bei EPH, dem tschechischen Konzern, der die Braunkohletagebaue in der Lausitz und südlich von Leipzig betreibt, will man sich nicht äußern, auch nicht schriftlich. Man wolle keine schlafenden Hunde wecken, teilt der Sprecher am Telefon mit. Die Divestment-Aktivisten sind mittlerweile im Finanzministerium in Berlin angekommen. Sie sind in den Eingangsbereich eingedrungen, haben Regenschirme mit der Aufschrift EIB Fossil Free aufgespannt. Die Sicherheitsleute versuchen, die Besetzer zu vertreiben.
Aus! 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 Das ist nicht in Ordnung, sowas!
Gehen Sie bitte raus!
Ja.
Polizei ist sofort da, 3 Minuten.
Okay, wollen wir noch einen Lied singen und dann gehen?
Ja,
okay. People gonna rise like the water, we gonna fade.
Für Kirsten Krüger von Fossil Free Berlin ist es wichtig, die Unternehmen von verschiedenen Seiten unter Druck zu setzen. Dazu könne jeder Einzelne beitragen.
Wenn jemand wirklich sagt, ich habe eine begrenzte Menge an Zeit und möchte mich um das Thema Geld und Klima kümmern, frag mal bei deiner Bank nach, oder bei deinem Versicherer oder bei deiner Krankenkasse, wie die Geld anlegen, weil damit hat man einen viel größeren Effekt, als jetzt Stunden und Tage drauf zu verwenden, zu gucken, wo ist mein eigenes Geld.
Immer mehr Banken und Finanzkonzerne nehmen die ESG-Kriterien in ihre Strategie auf. Das sei der große Erfolg der Bewegung, sagt Agnes Fessler von der Uni Jena. Entscheidend sei aber, was passiert, wenn die Nachhaltigkeit mit der Renditeerwartung kollidiert. Ihre Beobachtung ist, dass bei den meisten die Rendite nach wie vor die wichtigste Größe ist. Und das sei auch eine Schwäche der Divestment-Bewegung, so Fessler.
Also ja, die Rendite- und Wachstumserwartungen der Investoren, die werden ja nicht an sich problematisiert. Und die liegen ja teilweise gerade den kurzfristigen Unternehmensstrategien auch dieser fossilen Industrien zugrunde. Also die werden ja teilweise gerade getrieben durch kurzfristigen Aktionärsinteressen nach Gewinnmaximierung. Und dass das im Finanzsystem selber und in so einer kapitalistischen Wachstumslogik selber liegt, das wird ja von der Bewegung nicht problematisiert. Und man könnte auch sagen, dass das in gewisser Weise ein bisschen entproblematisierend wirkt, indem man sagt, ja, die sind jetzt Teil der Lösung.
Als Heiner Lemp in den 1980er Jahren zu seiner Volksbank in Tübingen gegangen ist und gefragt hat, ob die Bank Geschäfte mit Südafrika mache, da war der Kundenbetreuer völlig vor den Kopf gestoßen, erinnert sich der Arzt. Irgendwann habe man eingeräumt, ein bisschen mit der Goldwährung des Landes zu handeln. Seitdem investiert er bei Nachhaltigkeitsbanken. Zuerst bei der Ökobank und jetzt bei der GLS Gemeinschaftsbank.
Ob mein GLS-Aktienfonds im Moment ein bisschen schneller oder ein bisschen langsamer steigt als irgendein Fonds, der sich streng an den DAX hält oder der, was weiß ich, in Futures investiert und die Weizenernte vom nächsten Jahr bewettet oder irgendwie sowas, das weiß ich nicht. Und das ist mir auch egal sozusagen. Das muss schon, wo ich investiere, das muss schon auch stimmen. Das muss schon auch für mich in Ordnung sein.
Raus aus der Kohle. Die Finanzindustrie entdeckt den Klimaschutz von Manuel Walz. Es sprach Viktor Neumann, Ton Hermann Leppich, Regie hatte Stefanie Lasey, Redaktion Konstanze Lehmann, Produktion Deutschlandfunk Kultur 2019.